Die Europawahl in Frankreich hat ja nicht unerwartete Ergebnisse geliefert, aber doch Ergebnisse, die so ein bisschen schlucken lassen, wenn man irgendwas gegen autoritäre Rechte bis faschistische Kräfte hat. So aus einer Position für Menschenrechte einzustehen oder dergleichen. Das, was mich tatsächlich bei dieser Wahl überrascht hat, war der Moment, wo mitten in der Nacht der Präsident Macron plötzlich Neuwahlen angekündigt hat. Also da ein ganz großer Einschnitt in der französischen Politik, der jetzt auf uns zukommt. In den nächsten 2 Monaten wird das französische Parlament als Reaktion neu gewählt. Das heißt, hier wird sich in Frankreich ganz viel bewegen als Folge aus dieser Europawahl. Und da jetzt zuallererst die Frage, wie reagiert auf diese Situation eigentlich die Rassemblement National jetzt in dem Moment?
Du hast einiges schon benannt. Also tatsächlich, Emmanuel Macron hielt noch am Wahlabend gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr eine Ansprache und verkündete diese Parlamentsauflösung, beziehungsweise die Auflösung der Nationalversammlung, also des Unterhauses des französischen Parlaments. Der Rassemblement National, also mit Abstand stärkste rechtsextreme Partei, reagiert, indem er sich jetzt massive und auch nicht unbegründete Hoffnungen auf die Regierungsübernahme macht. Das heißt, er regiert, indem er lang und breit überall hinaus besorgt. Er war bereit für die Übernahme der politischen Macht und die Übernahme der Regierungsgeschäfte und jetzt eben entsprechend diesem Wahlkampf eintritt und auch möglichen Partnern sagt, dass sich jetzt Bündnisse um ihn herum bilden müssen. Es scheint insofern auch zu funktionieren, als der Parteichef der französischen Konservativen, der Parti Les Républicains, also Eric Ciotti, am Dienstag verkündet hat, dass er für eine Vereinbarung mit dem Rassemblement National, also der neofaschistischen Partei, eintrete, was allerdings bei den Konservativen noch umstritten ist. Das heißt, es gruppiert sich einiges drumherum um den RN und andere politische Parteien spalten sich potenziell. Die zweite Partei, die ins Europaparlament, also die aus diesem Spektrum ins Europaparlament einzog, war die Partei Reconquête, also Rückeroberung, eine erst 2022 gegründete, überwiegend vom RN abgespaltene Partei, die überwiegend frühere Funktionäre des RN anzog, aber auch einige andere Rechte. Diese Partei scheint auch dabei, sich zu spalten. Die Partei hat ja die Nichte von Marine Le Pen als Spitzenkandidatin, also Marion Maréchal, früher Marion Maréchal Le Pen, also auch eine weitere Enkelin von Jean-Marie Le Pen. Aber ihr Chef und Gründer ist Éric Zemmour. Die beiden sind nun nicht auf derselben Linie. Éric Zemmour war eigentlich immer auf einer harten Linie gegenüber dem RN, die darauf hinausläuft, dessen ideologische Aufweichung, ja dessen Prinzipienverrat anzuprangern. Während umgekehrt Marion Maréchal nicht nur aus familiären Gründen, auch aus sicherlich teilweise eigener Nostalgie gegenüber dem RN, zieht es Marion Maréchal jetzt allem Anschein nach zurück zum RN, zu ihrer früheren Partei, wobei das Abkommen heute Abend etwas auf der Kippe steht, aufgrund der Bedingungen, die der RN stellt. Also der RN fordert die Prinzip seiner Partner auf, sich ihm und seiner Hegemonie zu unterwerfen. Aber prinzipiell sieht es so aus, als ob die zweite rechtsextreme Partei sich jetzt auch aufschaltet darüber, dass ein Teil sich jetzt dem RN wieder annähert. Das heißt, der RN kann da schon Hegemonieansprüche stellen. Das dürfte darauf hinauslaufen, dass aufgrund der sich abzeichnenden Spaltung der französischen Konservativen, diese Spaltung scheint jetzt tatsächlich zur finalen Krise dieser konservativen Partei zu führen, die sich tatsächlich zwischen denen, die dem Macron-Lager zugehören und denen, die dem Neofaschismus sich als Bündnispartner anbieten, aufspaltet. Und diese Spaltung dürfte schon dem RN nochmal Bündnispartner zutreiben, wenn er 40 oder 50% der Erbmasse der Konservativen mitnimmt. Das heißt, seine Regierungsfähigkeit steigt dadurch auch nochmal. Nicht nur, weil ihm das zusätzliche Stimmen bringt, sondern auch frühere Abgeordnete, also Personen, die früher schon mal bei den Konservativen institutionelle politische Funktionen, eben Abgeordnetenmandate ausüben und die entsprechende Erfahrung und auch Kontakte im Staatsapparat, im Establishment mitbringen. Das alles sorgt eigentlich dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Partei erstmals an die Regierung kommt, dass diese Wahrscheinlichkeit tatsächlich enorm steigt.
Das also eine direkte erste Reaktion. Wie sich es weiterentwickelt, müssen wir noch gucken aus diesem Europawahl-Stimmergebnis. Was, wenn ich das richtig verstanden habe, ja in Frankreich auch eine Situation war, wo im Wesentlichen eigentlich mehr nationale Themen eine Rolle gespielt haben. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, waren die Themen vor allem auch Migration logischerweise und auch soziale Themen. Also es gibt Regionen, wo Menschen relativ arm dran sind, die denken, dass diese rechten Parteien ihnen einen Ausweg bieten und Macron das nicht mehr kann. Also auch eine Situation, wo eigentlich nicht über europäische Politik abgestimmt wird. Ist das so richtig? Sind das die Kernthemen oder gibt es nochmal was anderes, was hier die Rechte in Frankreich besonders irgendwie ankommen lässt bei den Wählerinnen?
Also die extreme Rechte führte klar einen eher innenpolitisch orientierten Wahlkampf. Sie begann, als die eigentliche Wahlkampagne im Februar 2024 begann. Sie fing an, indem sie schon europapolitische Themen ansprach. Da ging es um die von ihr anvisierte oder geforderte Umgestaltung, den Umbau der Europäischen Union. Dergestalt, dass Jordan Bardella, ihr Spitzenkandidat und jetzt nunmehriger Anwächter, jetziger Anwärter auf den Posten des Premierministers, dass er sagte, wir bauen die EU nach einem Ampelprinzip um, Rot, Gelb und Grün. Grün ist, was weiter funktionieren darf in der transnationalen, supranationalen europäischen Zusammenarbeit, Airbus und andere Industrieunternehmen, Erasmus, das Hochschulprogramm. Gelb ist, was in Frage gestellt wird und Rot ist, was auf gar keinen Fall weiter funktionieren darf. Und Rot ist die Freizügigkeit markiert, also die Freizügigkeit für Nicht-EU-Staatsangehörige, Nicht-EU-Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Im Moment können ja sich legal in einem EU-Land aufhaltende, dort angesiedelte Nicht-EU-Staatsbürger sich ähnlich wie EU-Bürger, Bürgerinnen 90 Tage lang, 3 Monate lang in jedem anderen beliebigen EU-Land aufhalten. Das ist das Prinzip der Freizügigkeit. Freizügigkeit bedeutet nicht Niederlassungsfreiheit, also nicht die Freiheit, in einem anderen Mitgliedstaat etwa sich längerfristig aufzuhalten und dort dann Sozialleistungen beantragen. Der RN möchte das abschaffen, das heißt gar keine Freizügigkeit mehr. Das heißt, wenn ich in Deutschland legal mit Aufenthaltstitel lebender Iraner bin, dann müsste ich, um nach Frankreich legal zu fahren, ein Visum von Frankreich beantragen. Das waren die Anfänge der Europawahlkampagne des RN, der dieses Ampelkonzept mit Rot, Gelb und Grün vorstellte. Danach war aber der Wahlkampf, den er durchführte, durchaus ein stark innenpolitisch bezogener, wo im Vordergrund stand die Perspektive damals noch der Machtübernahme des RN im Jahr 2027 nach den in Folge der nächsten Präsidentschaftswahlen. Andere politische Kräfte allerdings führten schon einen durchaus europabezogenen supranationalen Wahlkampf, insbesondere die Macron-Anhänger, was damit zu tun hat, dass die eher EU-enthusiastisch ausgerichtet sind, das heißt eher die vertiefte oder eine vertiefte EU-Integration begrüßen. Aber auch der Spitzenkandidat der Sozialdemokratie, der, sagen wir mal, linksliberal ausgerichtete Schriftsteller und Dokumentarfilmer Raphael Glucksmann, der führte eigentlich auch einen sehr proeuropäischen Wahlkampf, indem er sagte, hier haben wir diese und jene politischen Themen, die auf EU-Ebene geregelt werden müssen. Glucksmann stand auch für ein sehr, sagen wir mal, offensives außenpolitisches Profil, also insbesondere für eine stärkere Abgrenzung von und Frontstellung gegen Russland, bezogen auf eine Unterstützung der Ukraine, was erstmal richtig ist, weil es ein Aggressionsopfer ist, aber auch in Bezug auf einen stärkeren Aufbau der europäischen Rüstungsindustrie, was ich wiederum natürlich sehr viel kritischer beäugen würde. Und in dem Zusammenhang führte er auch einen Wahlkampf, wo er sagte, das sind Themen, die auf EU-Ebene geregelt werden müssen. Das heißt, einige politische Kräfte betrieben durchaus einen auf die EU-Ebene abzielenden supranationalen Wahlkampf, aber nicht die nationalistischen Kräfte, die rechtsnational, rechtsautoritären, aus dem Neofaschismus kommenden Kräfte, wie der RN und Reconquête. Es gab daneben kleinere rechte Kandidaturen, die aber unter 1% blieben. Alle zusammen erhielten rund 38% der Stimmen, davon 31,5% für den RN, 5,5% für den Reconquête, 1% für den Rest, für die übrigen rechte Kandidaturen.
Ich würde auch gleich nochmal dann zurückkommen auf die nationalen Folgen jetzt von dieser Europawahl, weil das ja schon auch beeindruckend ist, was für Konsequenzen das jetzt mit sich zieht, obwohl eigentlich ein ganz anderes Parlament gewählt wurde. Aber deswegen, genau deswegen erstmal noch jetzt die Frage, wenn jetzt die mit diesen grob 30% in das Europaparlament einziehen, mit ihrer Haltung auch zur AfD zum Beispiel, als was ja spannend geworden ist kurz vor der Wahl auch. Was ist die Politik, die wir hier auf Europaebene jetzt erwarten können?
Ich denke, die AfD B, gerät da ein bisschen in die Rolle des Bauernopfers, also jetzt nicht unschuldig. Andere rechtsextreme Parteien, unter ihnen der französische RN und andere, die da mitziehen, opfern jetzt quasi die AfD, um sich selber in den moderateren Licht zu rücken. Das ist sozusagen der Preis, um den Nachweis zu führen, dass man doch selber salonfähig war und Verantwortungsbewusstsein und genügend staatsbürgerliche Reputation besitzt. Also das musste man ja durch die Abgrenzung von irgendjemandem vollführen. Das machte sich vor den NS-Äußerungen von Kral schon fest an dem mittlerweile berühmten Treffen in Potsdam. Da wurde ja dieses Remigrationspapier zitiert. Da machten sich ja schon erste Differenzen zwischen dem RN, dem französischen RN und der deutschen AfD fest, die meines Erachtens rein taktischer Natur waren, also Gegenstand rein taktischer Positionierung, wo Marine Le Pen eben sozusagen die AfD jetzt hernahm, um ihre eigene moderatere Positionierung und Mäßigung vermeintlicher Art zu demonstrieren. Also die AfD, nicht die AfD, sondern der französische RN, blieb ja zum Beispiel und bleibt immer noch mit der österreichischen FPÖ eng in der Europaparlamentsfraktion verbunden. Und forderte aber die FPÖ, die aus Wien, 11. Juni, die Einrichtung eines EU-Kommissars für Remigration. Das heißt, das belegt schon, dass die Positionierung des RN dabei eine rein taktische war, um eine Wirkung in Bezug auf die eigene Reputation zu erzielen. Was vor allem störte an der AfD war, dass ihre Positionierung durch antifaschistische Gegenmobilisierung hervorrief. Eine solche beharrt natürlich keiner der rechtsextremen Parteien, auch nicht im französischen RN, weil antifaschistische Gegenmobilisierung für solche Parteien immer ärgerlich ist. Zweitens störte das doch starke Gewicht, das die AfD potenziell innehaben würde. Deutschland ist das bevölkerungsreichste EU-Land, das heißt, hat auch die größte Zahl an Sitzen im EU-Parlament inne, ein Drittel mehr als Frankreich etwa. Nicht ein Drittel, aber mehr als Frankreich, ich glaube ein Viertel mehr. Das heißt, insofern kam es denen auch so pass, dass sie da nochmal die eigenen Machtansprüche auch klären konnten zulasten der AfD. Also diese ganzen Faktoren schlugen zu Ungunsten der AfD aus, die lassen aber nicht wirklich ideologische Differenzen erkennen. Ideologisch sind all diese rechtsnationalen, rechtsautoritären, neofaschistischen Parteien auf ähnliche Fixpunkte ausgerichtet. Das heißt, eine Infragestellung von Vermittlungsinstanzen und von rechtsstaatlichen Prinzipien. Der RN fordert etwa Sondergesetze gegen islamistische Ideologie, die aber natürlich in seinen Gesetzesvorhaben nicht definiert wird, sondern so schwammig bleibt, dass es zu Generalermächtigungen für nicht rechtsstaatliche Sonderbefugnisse werden kann. Migrationsstopp oder Migrationsumkehr von nicht allen, aber den meisten Rechtskräften, auch jetzt verbunden mit dem seit einigen Jahren benutzten Begriff der Remigration. Eine Annäherung an das russische Regime, an die Machthaber in Russland, aber mit Abstufungen. Die AfD hängt sich auch da etwas stärker aus dem Fenster. Der französische RN hält es da besser bedeckt, hält sich da stärker bedeckt. Was der RN musste sich auch vorwerfen lassen nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, seine frühere Nähe zum Regime Wladimir Putins, aber er hat geschafft, da ohne größeren Dissens in den eigenen Reihen oder ohne jedenfalls, dass er zutage tritt nach außen, sich abzugrenzen und zu sagen, nein, nein, aber wir unterstützen doch die Ukraine, weil wir für die nationale Souveränität eintreten. Er hat es geschafft, sich da abzusetzen, obwohl er früher auch sehr putinahe war. Ich glaube, da gibt es auch Faktoren, die das begünstigen, weil Jordan Bardella, ein Spitzenkandidat zur Europaparlamentswahl und mögliche künftige Regierungschef in einigen Wochen, hat auch in Fernsehinterviews betont, dass er sich auch deswegen von Russland abgrenzt, weil Russland jetzt Frankreich Konkurrenz in seinen früheren Kolonien in Afrika macht. Und als französischer Nationalist sagt, auch wenn er früher die Methoden und Inhalte des Wladimir Putin-Regimes gut hieß, da sagt er sich, aber das geht nicht, die gehen ja uns da an die Einflusszonen.
Das soweit also praktisch jetzt die Position, Forderungen, wie sie sich auf europäischer Ebene ausspielen wollen. Aber tatsächlich ist ja das, was jetzt passiert, eine nationale Situation, dass Macron Neuwahlen ausgerufen hat, wo es jetzt verschiedene Optionen gibt. Also auf der einen Seite könnte er rein theoretisch mit seinen Verbündeten die Wahlen gewinnen. Das wäre wahrscheinlich der Ausgang, für den er eintreten wird. Es könnte aber natürlich jetzt auch Rassemblement National gewinnen und damit potenziell auch die nächste Regierung bald stellen, was eine spannende Situation werden würde. Oder sehr unwahrscheinlich, es könnte ein Mitte-Links- bis Links-Bündnis sich aufrappeln und da was machen. Was genau erhofft sich Macron von diesem Schachzug jetzt in diesem Moment, jenseits davon, dass es irgendwie so eine Wirkung hat von ja, Demokratie ernst nehmen. Also so festzustellen, okay, die Mehrheit scheint mich nicht mehr zu mögen, ich stelle mich wieder zur Wahl, hat ja eigentlich auch so was, so einen positiven Vibe.
Er stellt sich ja nicht zur Wahl, er stellt die Abgeordneten wieder zur Wahl. Er bleibt ja im Amt. Wobei, um die Lage zu dramatisieren und möglicherweise als PR-Coup, wurde jetzt auch kurzzeitig andiskutiert, ob er nicht doch mit seinem Rücktritt droht. Aber ich glaube, und das wird auch untermauert durch einschlägige Medienberichte von Journalisten und Journalistinnen, die etwa mit seinen Beratern sprachen, dass Macron davon ausgeht, dass der RN diese Wahl gewinnt und das auch einkalkuliert ist und durchaus von ihm erwünscht ist. Also ich glaube nicht, dass Macron nochmal glaubt, daran mit seinen Leuten die Wahl zu gewinnen. Er hatte ja schon bei den letzten Wahlen gegenüber dem von 2017 abgebaut und keine eigene absolute Mehrheit mehr erringen können, sondern musste mit einer relativen Mehrheit regieren und das wäre auch nur schwer so weitergegangen. Seitdem ist sein Einfluss geschwunden. In der Jungwähler- und Jungwählerin-Generation, also 18- bis 24-jährig, wählen nur noch 5% Macron. Damit wird die Partei fast zur Splitterpartei. Die schon damals, schon 2022, nur relative Zustimmung von breiten Gesellschaftsteilen ist offene Ablehnung gewichen. Unter anderem verbunden mit den Inhalten und der Art der Durchsetzung der Rentenreform, gegen die ja 6 Monate lang im ersten Halbjahr 2023 protestiert und demonstriert und auch zum Teil gestreikt wurde. Das haben viele sowohl von der Art der Durchsetzung als auch von der Zielsetzung her natürlich Macron und seinen Leuten nicht vergeben. 2022 war es noch so, dass viele in der Stichwahl Macron wählten, um das Schlimmere, also die Neofaschistin Marine Le Pen, zu verhindern. Seit dem letzten Jahr höre ich aber immer mehr, dass Leute inzwischen, um das größere Übel abzustrafen, eher sagen würden, Le Pen wählen, um Macron zu verhindern. Und das sagen auch viele Lohnabhängige und abhängig Beschäftigte. Einfach in Anbetracht der sozialen Folgen der Politik Macrons. Das ist fatal. Das ist ein großer Irrtum, weil natürlich die sozialen Interessen bei Neofaschisten und Neofaschistinnen nicht besser aufgehoben sind. Aber diese Haltung ist verbreitet. Macrons Partei, Renaissance und ihre Verbündeten, einige Kleinparteien wie Horizon und Modem, die können aufgrund der von Ihnen angekündigten Wahlstrategie schon rechnerisch keine Mehrheit gewinnen und auch nicht mal eine annähernd so starke Präsenz wie bisher, weil die Präsidentenpartei Renaissance ankündigte, dass sie dort, wo andere Parteien, die sie dem demokratischen Spektrum zurechnen, also Parteien, die weder zu links noch zu rechts sind, dass sie dort, wo solche Parteien bisher die Wahlkreise innehaben, also die Sitze der Wahlkreise innehaben, keine eigenen Kandidaturen aufstellen. Das bedeutet aber, dass sie keine neuen Wahlkreise dazu gewinnen kann. Beziehungsweise sie kann nur dort versuchen, Wahlkreise hinzuzugewinnen, wo die bisher durch von den Wirtschaftsliberalen als links extrem betrachtete Parteien, also die Wahlplattform La France Insoumise, die linkspopulistische Wahlplattform La France Insoumise, oder durch den RN gehalten wurden. Das heißt, die Macron-Partei kann eigentlich gar nicht gewinnen. Sie kann nur verlieren.
Ich finde die Strategie ganz spannend, weil das tatsächlich so eine Ankündigung ist im Sinne von, ich will eine Koalition mit euch eingehen, lass uns gemeinsam kämpfen. Also es ist ein sehr interessanter Ansatz. Ich bin gespannt, was damit passiert. Aber natürlich...
Macrons Kalkül ist folgendes. Ich lasse die regieren. Die sollen doch jetzt mal den Schlamassel regieren. Da werden ein paar Ausländer geopfert, das ist nicht so schlimm. Aber was ich beweisen werde, das ist sein Kalkül. Was ich beweisen werde, ist, dass die wirtschaftspolitisch inkompetent sind auf Dauer. Weil die sozialdemagogische Versprechen macht. Dann 2027 werden meine Leute und ich aus der Versenkung auftauchen. 2026 finden die Kommunalwahlen statt. Dann versuchen wir aus der Versenkung aufzutauchen und das Rathaus in Paris zu übernehmen. Und dann 2027 versuchen, wenn die Macron-Anhänger sich auf einen Kandidaten einigen können, Emmanuel Macron kann ja nicht ein drittes Mal in Folge kandidieren, dann wird man versuchen, 2027 zu profitieren von der aus diesem Lage erwarteten Blamage des RN bei den wirtschaftlichen Themen. Die wirtschaftliche Fachkompetenz wird sich dann auf Dauer als Stärke erweisen und durchsetzen. Das ist das Kalkül. Was aber klar beinhaltet, dass man sie jetzt regieren lässt. Problem mit solchen Parteien, wenn man sie mal regieren lässt, bekommt man sie unter Umständen nicht so leicht wieder von der Backe. Vergleiche einen Blick nach Ungarn, weil solche Parteien dann unter Umständen Medienpluralismus einschränken, Unabhängigkeit der Justiz einschränken und so weiter und so fort. Verfahrensrechte einschränken, vielleicht ein neues Wahlrecht konzipieren, ein neues Wahlrecht entwerfen, das sie dann begünstigt. und so weiter. Das heißt, das Kalkül ist ein Spiel mit dem Feuer, das ist gefährlich, aber das ist das Kalkül. Diese Pläne liegen seit einem Jahr in den Schubladen bei Macrons Beratern. Gestern oder heute erschien in der französischen Ausgabe von Vanity Fair ein Artikel, wo die Berater namentlich benannt werden, die seit einem Jahr diese Pläne ausarbeiten. Das ist das Kalkül von Macron und Co.
Und wie reagiert jetzt tatsächlich die französische Linke, also deutlich Mitte links bis links außen, auf diese Situation? Was ist da zu erwarten?
Zweierlei. Einmal Straßenmobilisierung. Spontandemonstrationen begannen schon am Wahlabend, am Sonntagabend, 9. Juni. Gestern etwas stärker. Gestern waren 3.000 bis 5.000 Menschen in Paris unterwegs zu einer Spontandemonstration, die also wenige Stunden vorher angekündigt war. Und das musste man ja auch erstmal mitbekommen. Natürlich unter diesen zeitlichen Umständen auch nicht angemeldet war. Die Polizei ließ erstmal gewähren. Am Samstag, am kommenden Samstag, am 15. Juni, werden voraussichtlich größere Demonstrationen stattfinden, diesmal aufgerufen, vor allem durch die wichtigsten französischen Gewerkschaften. Darauf setzt natürlich die außerparlamentarische und radikalere Linke vor allem. Die institutionelle Linke unterstützt das zum Gutteil auch, diese Proteste, vor allem wenn sie sich ausweiten, aber setzt gleichzeitig natürlich auch, was die institutionelle Linke und die parlamentarisch vertretenen Linksparteien betrifft, auf die Wahlstrategie. Es gibt bereits ein Wahlbündnis, das darin besteht, beruht nicht auf einem gemeinsamen Programm, das driften ihre Bestandteile auch so sehr auseinander, aber es beruht auf der gegenseitigen Rücksichtnahme damit, dass man sich nicht durch Konkurrenzkandidaturen behindert. Das heißt, dort, wo eine aussichtsreichere Kandidatur aus dem linken bis Mitte-Links-Spektrum existiert, verzichten die schwächeren Linkskräfte darauf, sie durch eigene Kandidatur zu behindern. Da geht es natürlich um was, weil dadurch, dass es drei ungefähr gleich starke Blöcke gibt, den rechtsextremen, nationalistisch-rechtsautoritären Block, den wirtschaftsliberalen Block in der Mitte, der jetzt nochmal Zuwachs bekommen könnte, dadurch, dass die Konservativen sich in zwei größere Hälften aufspalten. Eine Hälfte geht zu den Rechtsextremen, eine geht zu Macron. Und einen Block auf der Linken, einen durchaus heterogenen, nicht einheitlichen Block auf der Linken. Dadurch, dass es drei große Blöcke gibt, wenn jetzt innerhalb eines dieser Blöcke nochmal konkurrierende Kandidaturen gegeneinander antreten im ersten Wahlgang, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Block etwa die Linke überhaupt gar nicht mehr in die Stichwahl kommt, weil es ja noch zwei andere gut platzierte Kräfte gibt. Das heißt, wenn ein Neofaschist oder eine Neofaschistin, ein Konservativer und ein Linker, eine Linke antreten, aber neben dem Linken nochmal zwei schwächere Linkskandidaturen sich bewerben, dann wird halt die Stichwahl zwischen den Neofaschisten und der Konservativen ausgetragen. Entsprechend gilt es, das zu verhindern, dass die Linke überhaupt verschwindet auf den Stichwahlen. Früher war das anders. Vor 40 Jahren kam eine konservative und eine linke Kandidatur gesichert in die Stichwahl. Im ersten Wahlgang wurde breit aufgefächert. Das heißt, alle Linkskräfte kandidierten, alle Rechtskräfte kandidierten und die jeweils stärkste zog in die Stichwahl ein und die jeweils schwächeren zogen zurück. Aber bei der Stichwahl hielten die dann alle zusammen und formierten einen Block links, einen Block rechts. Das ist vorbei, seitdem der neofaschistische Block daran vorbeizog und selber nochmal als Störfaktor, als dritter Block auftritt. Weil der dritte Block dafür sorgt, dass einer der beiden anderen, der links oder der bürgerliche Rechtsblock, gar nicht erst in die Stichwahl kommen, wo sie früher immer drin waren. Das heißt, das ist klug. Dieses Abkommen gegenseitige Rücksichtnahme durch Nichtbehinderung, durch gegenseitige Nichtbehinderung, durch Konkurrenzkandidaturen, die aussichtsärmer oder aussichtslos erscheinen. Aber inhaltlich trifft das Profil trotzdem klar auseinander. Das führt auch bereits dazu, dass Teile der, sagen wir mal, sozialliberalen Mitte-Links-Front, die bei der Europaparlamentswahl durch Raphael Glucksmann vertreten waren, also den linksliberal-sozialdemokratischen Kandidaten, sagen, mit der linkspopulistischen Wahlplattform La France Insoumise können wir nicht. Da wurde auch von Glucksmann und seinen Leuten schon das Wahlbündnis, nachdem es Montagabend geschlossen wurde, am Dienstag schon wieder in Frage gestellt. Aus dem Grund, dass man aus dem sozialliberalen Spektrum raus sagt, erstens, die sind verantwortungslos, indem sie, sagen wir mal, stark auf außerparlamentarischen Druck pochen, aber auch rabiat im Parlament auftreten, wo LSI öfter auf Chaotisierung setzt und, sagen wir mal, Geschäftsordnungstricks und Aushebelung von Verfahrensregeln, etwa mehr oder minder sinnlose Geschäftsordnungsanträge stellen, um Debatten zu verschleppen, teilweise auch mit ein bisschen rohe Sprache. Aus dem sozialliberalen Spektrum wird LSI aber auch vorgeworfen, dass sie, was tatsächlich manchmal sehr undifferenziert wirkt, relativ bedenkenlos die Proteste in allen Formen gegen den Gaza-Krieg unterstützen und da zum Teil auch sehr einseitig auftreten. Also das sozialliberale Spektrum sagt, das habe eine offene Flanke zum Antisemitismus. Das müsste man jetzt konkret Sachverhalt für Sachverhalt durchdiskutieren, aber zum Teil stimmt es auch, zum Teil trifft es zu. Also man müsste tatsächlich einiges durchdiskutieren, auch auf der radikaleren Linken, wo, sagen wir mal, relativ bedenkenlos Partei ergriffen wird. Das hat aber auch dafür gesorgt, dass es jetzt in den bürgerlichen Medien eine Kampagne gibt, die weit über das, was inhaltlich an Kritik gerechtfertigt wäre, hinausgeht, hinausschießt und natürlich instrumentell wird. Und in Teilen der bürgerlichen Medien ist es schon so, dass inzwischen die linkspopulistische Wahlplattform LFI wegen ihrer Unterstützung für Proteste gegen den Gazakrieg und ihrer, sagen wir mal, klaren Haltung und, sagen wir mal, Kritiklosigkeit oder Nicht-Äußern von Kritik gegenüber palästinensischen politischen Kräften als die einzige oder hauptsächliche antisemitische Kraft dargestellt wird, was natürlich in den bürgerlichen Medien jetzt benutzt wird, um Kritik an der extremen Rechten abzubügeln und der sogar eine Persilschein auszustellen, um zu sagen, ihr seid ja gar nicht mehr die Antisemiten von heute. Sie wird benutzt von der sozialliberalen, linksliberalen Ecke, um jetzt nochmal Absetzung von der parlamentarisch vertretenen, etwas radikaleren und auch populistischen, muss man dazu sagen, Linken zu betreiben. Umgekehrt, die Wahlplattform LSI hat zum Teil schon Alleinvertretungsallüren und einen Alleinvertretungsanspruch, indem sie sagt, hier geht es um die da unten und die aus dem Volk gegen die da oben und wir vertreten die da unten und wir nehmen da etwas weniger Rücksicht auf andere Linkskräfte, weil wir sozusagen die soziale Legitimation haben. Also es gibt da tiefe Brüche, inhaltliche Art wie politisch-taktische Art. Das sorgt natürlich dafür, dass das jetzt auch von außen, also von außerhalb der Linken als Keil benutzt wird für die Linke, weil es gibt jetzt keine Fernseh-Talkshow, wo nicht entweder der Moderator oder ein Konservativer oder die Moderatorin oder ein Rechtsextremer, eine Rechtsextreme oder alle drei sagen, ihr Sozialliberal seid doch unverantwortlich, ihr lasst ja diese Linkspopulisten und diese, und da kommt der Vorwurf Antisemiten, an eurer Seite und von konservativ wird das dann getoppt, indem gesagt wird, dieses Bündnis ist doch viel schlimmer, als wenn wir uns mit den Rechtsextremen verbinden. Da kommt dann schnell diese relativierende Schiene, um dann die Allianz, die sich abzeichnet von einem Teil der Konservativen mit den Neofaschisten, vollkommen zu banalisieren und zu legitimieren. Und das sorgt aber auch dafür, dass ein solcher Druck besteht, dass dieses Linksbündnis aufgrund auseinanderdriftender Positionen kaum als kohärent und homogen erscheint. Das alles macht es höchst unwahrscheinlich, dass es da zu einer gemeinsamen Mehrheit kommt. Also wenn man die größeren Linkskräfte zusammenzählt, da kommt man ja auch nur auf 25% bei den Europaparlamentswahlen, 13% für die Sozialdemokratie mit linksliberalem Touch, 10% für LSI, für die linkspopulistische Wahlplattform, 5,5% für die Grünen, dann haben wir noch 2,5% für die KP, historische Traditionspartei, die innerhalb des Linksspektrums gar nicht auf den linken Flügel steht, trotz ihres Namens, sozialkonservativ, wenn auch mit einem starken sozialen Anspruch. Zusammengezählt ergibt das eben 13% Sozialdemokratie, 10% LSI, 2,5% KP und 5% für die Ökopartei. Ja, das gibt zwischen 25% und 30%. Das heißt, das auf eine Mehrheit kommen zu lassen, das wird schwierig. Und selbst wenn es zur Mehrheit käme, dann wären die inhaltlichen Bruchlinien so stark, dass es keine gemeinsame Regierungsfähigkeit ohne größere Verwerfungen gäbe. Und das sagt jetzt natürlich auch die Wählerschaft und Wählerinnenschaft. Das heißt, an den Linken weiß ich, glaube ich nicht. Und wenn, dann wird er mehr Probleme aufwerfen als lösen. Aufgrund der tiefen Risse, die durch dieses Lager, das kein homogenes ist, gehen. Wünschenswert wäre es natürlich. Wäre auf jeden Fall das kleinere Übel. Und dann müsste man konkret schauen, was da passiert und über die Inhalte reden. Und die linke Parlamentsmehrheit unter Druck durch soziale Bewegungen setzen. Aber wahrscheinlich ist dieses Szenario nicht.